Herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast From Russia with a Love und zwar mit ganz viel Liebe zusammen mit Frank-Robert Belewski. Wir haben uns ja schon mal gesprochen und heute geht es ums Thema Weiblichkeit und wie wichtig das für uns Frauen, aber auch für die Welt ist. Frank-Robert Belewski ist seit 1997 oder sogar noch früher, über 30 Jahre mittlerweile, mit dem Thema Geburt und alles, was dazugehört, unterwegs. Frank Robert, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Und erzähl mal ganz kurz, was treibt dich als Mann zu diesem so weiblichen Thema?
Ja, herzlich willkommen, Marcia. Hier ist die zweite Mal, dass wir zusammen diesen Podcast machen und ich bin jedes Mal berührt und jetzt bist du ja selber voll in deiner Weiblichkeit. Du bist schwanger und das ist sehr bewegend, weil ich dich da auch schon jetzt begleite und wir waren ja zusammen in der Schweiz zweimal auf dem Seminar und es war sehr bewegend, dich da zu erleben und jetzt dich zu erleben. Du bist bald dran. Ich glaube, im März oder so ist deine Geburt, oder?
Ja, genau, darüber sprechen wir nachher gleich noch, wie das
Genau.
Datum ist,
Naja,
ne?
was treibt mich um? Das hat einfach damit zu tun, dass ich seit meiner, also im Prinzip immer in der Zeit meines Sportstudiums beobachtet habe, dass hier irgendwas schief läuft in der Welt. Und bin da tiefer eingetaucht und habe realisiert, dass die Geburt massiv, dass da was massiv schief läuft, die ganze Kriminalität, der ganze soziale Zerfall, alles, was wir so erleben, wo wir ja nur genauer hinschauen brauchen, dann sehen wir, dass da irgendwas nicht stimmt. Und jetzt nach 30 Jahren ist mir klar geworden, das hat alles damit zu tun, dass die Frauen oder die Weiber, wie immer wir das nennen, das ist ja mit dem Begriff, müssen wir auch sehr, sehr achtsam umgehen, ja, die Weiblichkeit geht verloren und hat damit zu tun, dass der männliche Intellekt sich in diese wunderbare Welt der Weiblichkeit eingemischt hat. Und eine der wichtigsten Ausdrücke von der wirklichen Weiblichkeit ist eben diese Geburt und alles, was damit zusammenhängt: Sexualität, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, die Zeit der Begleitung, wie wir mit unseren Kindern umgehen, das hat alles mit Weiblichkeit zu tun. Und die Essenz von dem, was mich damals schon berührt hat, ist, dass die Frauen zu Männern erzogen werden in unserer Gesellschaft. Und das ist eben die große Schwierigkeit, die ich sehe und auch. Ich bin davon natürlich auch betroffen, weil wenn ich sehe als Mann, ich muss da auch immer wieder meine Achtsamkeit darauf lenken, dass ich meine Weiblichkeit nicht verliere. Und ich bin durch dieses Thema, diese Auseinandersetzung mit der Geburt, bin ich in meine eigene Weiblichkeit reingesogen worden, regelrecht. Weil wenn du dich als Mann mit dem Thema Weib und Frau beschäftigst, ja, da wirst du natürlich sofort auch in deine eigene Weiblichkeit reingezogen, weil wir haben beide Pole in uns, ja.
Genau.
Ja, und so hat es angefangen. Und dann 1997, also es war 1993, habe ich angefangen mit Forschungsarbeiten und all dem und habe vorbereitet. Und dann 1997 habe ich meinen ersten Vortrag gemacht. Muttertag 1997, ja. Und seitdem bin ich da dran geblieben an dem Thema und bin dankbar jetzt in dieser Zeit, dass das Thema wirklich in die Welt kommt. Und es ist so, das Feld der Weiblichkeit, das Feld der natürlichen Geburt ist so offen wie noch nie, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit jetzt. Ja, und jetzt wird Zeit, dass wir da uns hineinbewegen und dass wir gemeinsam da dran arbeiten, Männer wie Frauen. Und ja, so sind wir jetzt hier zusammen und ich freue mich auf die Gespräche, die wir noch haben werden. Und jetzt geht's los.
Ja, herzlichen Dank für dieses wertvolle Intro. Frank Robert, erzähl mal, wer hat dich in dem Laufe der Zeit am meisten inspiriert in Sachen Forschung insbesondere? Also ich denke jetzt da an jemanden wie zum Beispiel Michel Ondon, der genau dieses Thema, die Weiblichkeit, die Kompetenz der Frau im Sinne der Geburt, so wie auch ja unter anderem Schwangerschaft wieder so ein bisschen zurückgeholt hat. Wer sind deine Vorbilder in diesem Sinne? Von wem hast du am meisten gelernt?
Also die Inspiration, die erste Inspiration, die kam von Joseph Chilton Pierce. Der ist Hirnforscher und er hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Der nächste Schritt der Menschheit. Das habe ich damals tatsächlich an der Sporthochschule gelesen und dieser Impuls, der kam von Maurizio und Rebecca Wild. Das ist der Maurizio ist Ecuadorianer und die Rebecca ist Schweizerin und die zwei haben in Ecuador, in Quito, auf 2200 Meter haben die diesen berühmten Pesta geschaffen, wo die Kinder einfach sein dürfen. Und da ging es damals schon darum, was passiert eigentlich, wenn man Kinder oder die jungen Lebensströme einfach lässt. Und die haben da tatsächlich einen Ort geschaffen, wo die Kinder von 3 bis 18 einfach sein dürfen und haben beobachtet. Da geht es um Beobachten. Und die haben nichts anderes gemacht, als den Lebensströmen oder den Kindern Materialien aus allen Altersstufen bereitgestellt. Und die Kinder dürfen selber entscheiden, wie sie lernen. Also geht es ums Lernen. Ja, der Mensch ist ja hier, um zu lernen. Das ist eine der wichtigsten Worte, die wir eigentlich brauchen, um uns zu entwickeln. Wir sind in jedem Moment in unseres Lebens sind wir mit Lernen beschäftigt. Ja? Und der Maurizio und die Rebecca haben beobachtet und haben festgestellt, dass viele Kinder nicht mehr in der Lage sind, eigenständig Dinge hervorzubringen. Warum? Weil wir uns in diese Kompetenz eingemischt haben von dieser Geburt, die Kinder ja mit. Der wichtigste Prozess ist die Geburt. Du kommst aus der geistigen Welt und gehst in die physische Verkörperung. Und ich habe tatsächlich dann bei Maurizio und Rebecca eine Ausbildung gemacht. Also die sind immer in den Ferien. Wenn in Südamerika hat es ja 3 Monate Ferien, sind die nach Europa und haben hier Menschen geschult. Und ich war dabei als einziger Nicht-Pädagoge. Das werde ich nie vergessen. Wir haben mit ganz vielen Lehrern da gesessen. Und da habe ich dann den Impuls bekommen von Maurizio, dass sein wichtigstes Werk war die Arbeit von Joseph Chilton Pierce. Und da hat mich dieser Impuls, hat mich ergriffen. Ich habe das Buch gekauft auf dem Büchertisch damals, das weiß ich noch, und bin dann nach Hause und habe dieses Buch studiert. Und ich war innerlich auf der einen Seite begeistert und auf der anderen Seite schockiert über das, was da passiert bei der Geburt. Und das Buch hat mich dann wirklich dahin getrieben, regelrecht, dass ich irgendwann meinen ersten Vortrag gemacht habe und das ganze Wissen, was in diesem ersten Vortrag sozusagen auf meiner Flipchart, damals gab es ja noch keine PowerPoint, sondern alles über Flipchart. Das ganze Wissen war im Prinzip Theorie von Joseph Chilton Pierce. So, das war der erste, der mich inspiriert hat. Das zweite, was dann irgendwann dazu kam, war das Buch von K.O. Schmidt, Die Macht der Mütter. Und da ist mir richtig aufgegangen. Und da geht es nicht nur um Geburt, sondern geht es tatsächlich um die Weiblichkeit und um die Männlichkeit. Und da dieser Satz, wenn die Männer aufhören, ritterlich zu sein, stirbt die Freiheit. Und wenn die Frauen aufhören, mütterlich zu sein, stirbt die Menschheit. Und dieser Satz, der wird dann natürlich ausführlich erklärt und wo das herkommt und Mütterlichkeit, Väterlichkeit. Und das hat mich dazu getrieben, auch wirklich, kann man so sagen, ist ein Sog gewesen, der war so stark, dass ich gedacht habe, hey, da muss was passieren. Und jetzt ist der Grund, warum ich jetzt immer noch bei dem Thema dabei bin, mit Unterbrechung, weil ich habe das dann von 97 bis 2007 sehr intensive Vorträge gemacht, war dann irgendwann ziemlich, ziemlich ausgebrannt, weil ich gemerkt habe, die Menschen wollen nicht wirklich, die Zeit war damals nicht reif, das habe ich jetzt realisiert und habe dann 5 Jahre Pause gemacht, von 2007 bis 2012 habe ich nur relativ wenig Vorträge gemacht in der Zeit. Über Geburt bin dann eher in das Thema Wasser eingetaucht, habe da ganz viel gemacht. Und dann kam Michel Audin, den du gerade erwähnt hast. 2012 habe ich das Buch gelesen, Geburt und Stillen. Und dieser Mann, der hat dann dafür gesorgt mit seinem Bewusstsein, was er in seinem Buch hat, dass ich von 2012 bis heute niemals mehr aufgehört habe, Vorträge zu machen über Geburt. Und jetzt ist natürlich seit 2019, weiß ich, die Zeit ist reif. Und seit 2020 ist ein Film von mir im Internet gelandet und das ist jetzt fast 4 Jahre her. Und ja, jetzt ist es nicht mehr aufzuhalten und ich habe so viele Impulse und so viele wunderbare Menschen kennengelernt, so wie dich jetzt auch. Und da ist nicht mehr aufzuhalten. Und jetzt ist es sehr intensiv für mich. Jetzt habe ich auch eine Internetseite und ein Buch geschrieben letztes Jahr und das ist der Weg. So ist meine Inspiration. Das ist jetzt eine Kurzversion von dem Ganzen, ne?
Dankeschön. Bei mir war es ja so, dass ich jetzt mein drittes Kind erwarte und aller guten Dinge sind drei, auch in Sachen Erfahrung. Ich habe mein erstes Kind ja so, also meine erste Schwangerschaft und meine erste Geburt war eigentlich, also sie war Gott sei Dank wunderschön. oder ich habe kein negatives Erlebnis gehabt mit der ersten Geburt, obwohl sie total fremdbestimmt war im Sinne von, ja, ganz brav, jeden Termin, jeden Ultraschall sogar darüber hinaus. Ich weiß noch, ich war dann mal noch in Australien und dann haben wir noch dieses 3D-Filmchen gemacht. Das haben die ja da ganz groß beworben. Also das war wirklich irgendwie so, wow, ich bin total fasziniert. Ich kann mich mit meinem Kind verbinden über Ultraschall. Hatte keine Ahnung, wie man das sonst macht. War bei jedem Termin und ich hatte Glück. Es war immer alles gut. Und ich hatte noch mehr Glück mit, ja, da war Google einfach noch nicht so ein Thema und das Internet und Instagram und also die sozialen Medien, da war man eigentlich noch einfach schwanger und hat dann so diese Termine gehabt als Anhaltspunkt, aber mehr nicht. Und dann hatte ich eine Spitalgeburt, was anderes kannte ich gar nicht. Da war ich dann, ja, und da ist alles gut gegangen. Also mein Kleiner hat da dafür gesorgt, dass da nichts, keine Interventionen passieren und dass das für mich ein schönes Erlebnis ist. Die zweite Schwangerschaft gleich hatte ich meine Frauenärztin, die hat mich dann auch noch gezwungen. Also ich sage gezwungen, es ist ja dieses Thema, was heißt da zwingen? Ja, es ist ja auch ein irgendwie ganz viel Druck war da. Sie hat gesagt, jetzt musst du dich impfen lassen während der Schwangerschaft, sonst riskierst du den Tod deines Kindes. Also sie hat wirklich so Worte benutzt, ja. Das war dann schon so, das war so mein erster Aufwachmoment, wo ich gedacht habe, also ich habe mich wirklich impfen lassen, gell? So gegen die Grippe, mit Grippeimpfung, was ich nie gemacht habe. Sie kennt mich seit 10 Jahren. Und es war dann auf einmal so eine Veränderung im Verhalten. Also ich würde fast schon sagen, sie war geritten von weiß auch nicht was, ja. Und da war ich dann so schockiert und da hat mein Überlegen angefangen. Das war kurz vor Corona und sie hat dann auch noch so Dinge zu mir gesagt wie, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da bin für die Geburt, weil ich, wenn jetzt das mit Corona so und so endet, dann müssen wir eh alle arbeiten gehen, werden wir eh alle da. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, was gibt es denn noch für andere Optionen? Und dann sagt sie, ja, ein Geburtshaus. Und dann war dann so, was? Es gibt noch andere Optionen als das Spital? Also erstens wird man gar nicht aufgeklärt, ja. Es ist immer, ja, such dir ein Spital aus. Also ich war gar nicht in diesem Feld von selbstbestimmte Geburt oder was anderes als Spital. Und durch diese Konversation und meine Wut auch wegen dieser Impfung, die ich für total unnötig gehalten habe, und auch Wut auf mich selbst, dass ich mich da einfach reinreden lassen habe. Ich habe das irgendwie, das ging so schnell. Das war nicht okay für mich, ja. Also ich habe das jetzt für mich verarbeitet. Das ist ja Glück gehabt irgendwie, aber da wollte ich dann nie wieder zum Frauenarzt, ja. Und einfach weil mein Nein nicht respektiert wurde. Und dann genau. Und dann hatte ich mich ganz kurzfristig 2 Monate vor Geburt für eine Hausgeburt entschieden mit einer tollen Hebamme. Die kam dann irgendwie 14 Minuten vor Geburt, also es ist eigentlich rein interventionsfrei abgelaufen. Ich habe keinerlei Herzklopfgeräte, irgendwas. Es war eigentlich eine Alleingeburt, mehr oder weniger. Der Kopf war auch schon da. Und mit diesem Erlebnis erst, also dieser Kompetenz, die ich da an den Tag legen musste. Ja, weil mein Mann, das war sein erstes Kind. Also ich habe ein Kind aus vorheriger Ehe und dann das zweite Kind kam mit meinem neuen Partner, mit dem ich jetzt das dritte auch bekomme. Ja, der hatte keine Ahnung. Die Doula, die war da, die ist halt so ein bisschen, ja, eingeschränkt in ihrer Arbeit. Die konnte nur Cheerleader spielen, hat sie wunderbar gemacht. Und ja, jetzt bin ich bei der dritten und habe eigentlich zu 90% eine freie Schwangerschaft, also Schwangerschaft wirklich eine selbstbestimmte Schwangerschaft und jetzt auch die Geburt wird wieder eine Hausgeburt. Dazu kommen wir nachher. Aber Frank Robert, sag mal, was ist eine freie Schwangerschaft? Was ist eine selbstbestimmte Schwangerschaft? Das ist ja was ganz Neues im Feld für viele Frauen.
Ja, also wir haben ja schon gesprochen über diesen Verlust der Weiblichkeit. Ja, das ist einfach ein Thema. Und jetzt muss man wissen, wenn man das so ein bisschen aus einer höheren Sicht anschaut, wir sind ja seit 2001 in einem neuen weiblichen Zeitalter. Und es ist einfach wichtig, dass man das auch aus spiritueller Sicht ein bisschen anschaut. Man kann nicht nur auf die Geburt gucken und sich auf diesen reinen Geburtsprozess beschränken, sondern was jetzt passiert ist, dass die Frauen und auch die Männer in ihre weibliche Kraft gezogen werden. Das kann man gar nicht verhindern. Das ist ein kosmischer Vorgang, der läuft, ein energetischer Vorgang. Und die meisten wissen ja darum, die sich so ein bisschen mit natürlicher Geburt beschäftigen, die werden damit automatisch konfrontiert. Du kannst es gar nicht verhindern. Weder die Männer können es verhindern, noch die Frauen, noch die Menschheit kann es verhindern. Das ist ein Prozess, in dem sind wir alle drin, mehr oder weniger. So. Und wenn wir das mal anschauen und realisieren, ja, was passiert denn jetzt bei der Geburt bezüglich dieses Prozesses, dass die Frauen wieder in ihre Weiblichkeit gezogen werden? Und da kommt automatisch, du kannst es gar nicht verhindern, weil natürliche Geburt offenbart, dass ein biologischer Bauplan vorliegt. Und dieser biologische Bauplan, das ist alles, was du beschreibst, das geht bei der Zeugung los. Das heißt, die Frauen, die Männer werden jetzt mehr oder weniger da reingezogen, auch wieder natürlich zu zeugen, also wirklich in Liebe dazu tun. Und da geht es ja immer um Liebe. Ne? Natürliche Geburt ist ein Liebesakt. Genauso wie natürliche Zeugung und die ganze Schwangerschaft, so wie du beschrieben hast. Selbstbestimmte Schwangerschaft bedeutet, dass du keine Interventionen mehr brauchst und auch nicht mehr zulässt in deinem Leben. Weil wo kommen denn die Interventionen her? Da geht es darum, dass man versteht, wenn du die Menschheit kontrollieren willst, und es ist eben männlicher Intellekt, ja, die letzten 2000 Jahre waren geprägt war ein männliches Zeitalter, und da ging es immer um Kontrolle über die Frauen. Weil das ist ja, was passiert ist. Die Männer haben versucht, die Frauen zu kontrollieren. Sie haben es auch geschafft, ein Stück weit, ja, das ganze alte System, wir reden hier mal von dem alten System, was sowieso jetzt zerfällt, war geprägt durch männliche Kontrolle. Kontrolle über den Mutterschoß bedeutet, du kannst die Menschheit kontrollieren. Wenn du die Kontrolle über den Mutterschoß hast, kontrollierst du die Menschheit, weil du kannst sie an der Stelle brechen. Wenn du einen Menschen brechen willst, wir reden ja über die Kontrolle der Menschheit, ja, wie kannst du Menschen zu Sklaven machen, indem du sie brichst? Und eine der Möglichkeiten, einen Menschen zu brechen, ist, wenn du in die Geburt eingreifst. Und je früher du da eingreifst, am besten schon bei der Zeugung, ist die ganze Sexualisierung, die ist ja komplett verdreht. Wir haben überhaupt keinen Bezug mehr zu wirklicher, echter Sexualität. Da geht es schon los. Dann kommt die Kontrolle über die Schwangerschaft, ja, da hast du schon erwähnt, der Ultraschall, ja, du kannst nur Kontakt aufnehmen mit deinem Baby, wenn wir wissen, wie man den Ultraschall einsetzt. Das ist eine Lüge. Der Ultraschall dient einzig und allein dazu, die Kaiserschnittrate hochzutreiben. Da gibt es eine klare Studie von der Nature-Zeitung, ja, die ist 1987 veröffentlicht worden, dass der Ultraschall der einzige Vorteil ist die Erhöhung der Kaiserschnittrate. Will ich gar nicht so darauf eingehen, nur dass ihr das mal gehört habt, das könnt ihr forschen, selber anschauen im Nature Magazin oder im Lancet Magazin haben sie das auch veröffentlicht, 1997. Da kannst du alles nachlesen. So. Und jetzt sind wir aber in der Zeit, wo die Frauen spüren, hey, Moment mal, ich habe ja das ganze Wissen in mir. Die ganze Biologie, die ist ja drin, die ist ja da, die kannst du nicht zerstören, das ist unmöglich. Und jetzt werden die Frauen aufgrund dieses kosmischen Ereignisses, dass wir jetzt in eine weibliche Zeit reinwachsen, regelrecht, kannst du es gar nicht mehr verhindern, dass du innerlich den Wunsch und das wirkliche Verlangen hast, deine Mutterschaft zu leben, deine Weiblichkeit zu leben. Und es hat zur Folge, wenn du schwanger wirst, dann wirst du damit konfrontiert und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, hey, und du hast es wunderbar beschrieben, deine eigenen drei Schwangerschaften. Jetzt hast du das Bedürfnis, du willst da überhaupt niemanden mehr ranlassen. Ja? Du willst da alleine sein. Und selbstbestimmte Schwangerschaft bedeutet, dass du dich von jeglichem Termin frei machst. Ja, das ist ja die erste große Intervention aus meinem Verständnis her, ist der Termin. Dass dir irgendein Arzt, irgendeine Ärztin, irgendeine Hebamme sagt, du hast einen Termin dann und dann und dann steht deine Geburt an. Und da fängt es an, da fängt die Manipulation an, weil du machst dich dann nur noch mit diesem Termin, machst du dir Sorgen. Und am Ende kommt dabei raus, aha, wenn du über Termin bist, ab einem bestimmten Alter, ja, dann kommt keine Hebamme mehr, weil du bist ja risikoschwanger, du hast irgendwelche Probleme und die sind dann nicht mehr bereit, dich zu begleiten. Und dann kommt der ganze Klinik. Wahnsinn, der da läuft. Ich sagte bewusst, es ist ein Wahnsinn, was da abgeht in den Kliniken. Und dann fangen die ganzen Manipulationen und Interventionen an. Und wenn du da als Frau oder als Weib nicht stark genug bist, dann wirst du ganz schnell da reingezogen. Das hast du selber wahrscheinlich erlebt. Und dann kannst du froh sein, wenn du einen Lebensstrom in deinem Körper hast, der weiß, was er braucht und dich dann inspiriert, weil du musst wissen, die Lebensströme, die jetzt kommen, die inspirieren die Frauen. Na? Die sind ja hochintelligente Lebensströme. Da glaubt man nicht ernsthaft, dass so ein kleines Baby kein Bewusstsein hat. Das ist ja, was man den Frauen genommen hat. Man behauptet ja heute noch, ja, Babys haben, kennen keinen Schmerz, Babys haben kein Bewusstsein. Das stimmt einfach nicht. Die Kinder kommen, das sind große Lebensströme, die haben ein hohes Bewusstsein. Die kommen mit diesem kleinen, wundersamen Körper und wir müssen wieder lernen, dass wir da mit Lebensströmen zu tun haben. Die sind in der Liebe stärker als wir, die sind von der Weisheit stärker als wir und die haben einen starken Willen. Na? So, und jetzt kommen diese Lebensströme, die da in deinem Bauch jetzt zum Beispiel sind. Und dann musst du dafür offen sein, dass die dich in deine weibliche Kraft führen. Das hast du ja, was hast du ja am Anfang so schön gesagt, der kleine Lebensstrom hat dich geführt. Dass du selbst im Spital ohne große Störung da durchgekommen bist. Und das ist, was jetzt passiert. Das nenne ich Bewusstseinsarbeit im Zusammenhang mit den Lebensströmen, die jetzt kommen und mit der geistigen Welt, weil die brauchen dringend unsere Unterstützung. Das gibt diesen wundersamen Satz, Gott braucht einen Körper, um hier zu wirken. Und der wirkt durch dich, durch Raja, die jetzt einen Lebensstrom hier auf die Erde bringt. Und dann passieren Wunder. Das sind eben die Dinge, die uns jetzt befreien von dieser männlichen Manipulation. Und ich sage immer, die wichtigste Arbeit, und das ist meine Ausrichtung für meinen Rest meines Lebens, die Geburt muss wieder zurück in die Hände der Frauen. Fertig. In die Hände der Hebammen, in die Hände der Mütter, in die Hände derjenigen Doulas, wie immer wir uns da diese Geburt gestalten. Die weibliche Kraft muss wieder die Kontrolle haben über die Geburt. So. Und dann passieren die Dinge wieder in die richtige, werden wieder in die richtige Bahn gelenkt. Ja.
Hast du gewusst, dass, also, dass früher, also ich habe gestern meine Eltern angeschaut und gesagt, du, ihr seid alle zu Hause geboren, oder? Ihr seid beide zu Hause geboren? Sagt, ja, sind wir. Natürlich, es gab ja gar keine Option. Und dann denke ich mir immer, naja, keine Königin hat jemals im Spital geboren, früher. Also die Royals, also die Elite, die Bevorzugten, die, also es war ja jetzt, heute wird es verkauft, als wir können froh sein, dass wir die männliche Kraft, die männliche, den Intellekt haben, der alles besser gemacht hat. Aber es ist ja nicht nur verrückt, zu Hause zu gebären, sondern es ist auch ein Luxus und stinknormal, zu Hause zu gebären. Und es gibt ja auch mittlerweile klare, ich will jetzt nicht immer sagen Studien, weil gewisse Studien werden auch einfach nicht gemacht, aber es ist klar, dass die Interventionsrate oder eben die Sicherheit zu Hause am ehesten gewährleistet ist, ja. Und das hat ja mit ganz vielen Faktoren zu tun, die eben rein biologisch auch stinknormal sind. Können wir ganz kurz darüber sprechen? Wie der Fortschritt, ja, der wissenschaftliche Fortschritt, Fortschreiten weg von dem Ursprung und dem, was eigentlich stimmt. Was der Vorteil ist, wenn die Frau selbstbestimmt gebärt. Ich würde jetzt noch ein Fenster offen lassen für die Frauen, die Ängste haben oder die keine andere Wahl haben oder nicht die Möglichkeit, zu Hause zu gebären oder den Partner, der das nicht will. Selbstbestimmt gebären geht ja überall, ja, im Spital. Ich habe auch schon von selbstbestimmtem Notkaiserschnitt gehört, der sein musste in dem Sinne, ob das dann wirklich so ist oder nicht. Aber lass uns da mal ganz kurz darüber sprechen, was bedeutet selbstbestimmte Geburt, wenn wir sie nicht so haben können, wie wir das planen, ja? Oder wo hört Selbstbestimmtheit auf, wo beginnt sie?
Also die Selbstbestimmtheit, jetzt werden wir uns nur auf diesen Geburtsprozess konzentrieren, beginnt da, wenn du anfängst oder wenn du die Gelegenheit bekommst, dich hinzugeben. Das ist Hingabe ist der Schlüssel, ja? Und hingeben heißt, du gibst dich diesem biologischen Bauplan hin, der ja in dir ist oder das sind ja Naturgesetze, die da wirken, ja. Und diese Mutter-Kind-Bindungsprozesse, das sind eben genau die Prozesse, die es braucht, um eine selbstbestimmte Geburt geschehen zu lassen. Und das geht in dem Moment los, wo du anerkennst, dass der Lebensstrom, der da in dir heranwächst, eine eigene Kompetenz hat. Also die Akzeptanz der Kompetenz, also dass du überhaupt realisierst, was passiert eigentlich da in deinem Körper jetzt in den letzten 9 Monaten? Ja? Was ist da passiert? Und dazu brauchst ein Bewusstsein über zum Beispiel über das Wissen der Reinkarnation. Das ist der Schlüssel. Mir hat meine damalige Hebamme, die mir im Praktikum sehr zur Seite stand, die hat mal gesagt, ohne Reinkarnation werden wir niemals die natürliche Geburt verstehen oder eine selbstbestimmte Geburt. Weil wenn du realisierst, dass der Lebensstrom, der da in dir heranwächst, ein hohes Bewusstsein hat und dass der möglicherweise schon hunderte von Malen hier war. Und der nächste Schritt ist, dass jetzt Kinder kommen oder Lebensströme, die noch nie hier waren. Das ist ja dieser Grad, auf dem wir uns bewegen. Ja? Du weißt ja nicht, wer da reinkommt. Und es ist eben der Schutz für die hereinkommenden Kinder besteht in der selbstbestimmten Geburt, weil wenn du das realisierst, dass du nicht weißt, wer da kommt und wie hochsensibel die jetzt sind, die Kinder, dann müssen wir uns, ich sage bewusst, müssen wir uns der Selbstbestimmtheit hingeben. Und das bedeutet, dass du komplett vertraust. Also Vertrauen und Kompetenz, das sind die beiden Schlüsselwörter. Du hast die Möglichkeit, zu 100% zu vertrauen. Das ist eben das Training und die Kommunikation mit deinem Lebensstrom. Das ist das Wunder der Haptonomie, was der Dr. Jalali halt ins Leben gebracht hat. Oder er hat es ja verfeinert. Das kommt ja auch von ganz woanders her. Ja? Aber er war derjenige, der das perfektioniert hat. Ich sage bewusst perfektioniert, weil Kommunikation mit dem Lebensstrom geht übers Gefühl. Und das beginnt bei der Zeugung. Wenn du spürst, dass du bei der Zeugung einen Lebensstrom reinziehst, ja, über das sogenannte Zeugungsfeuer, wenn du spürst, du bist schwanger vom ersten Moment an, wenn du mit deinem wunderbaren Mann sozusagen geschlafen oder ich sage jetzt mal schlafen oder ihr habt ein Kind gezeugt und du spürst es von Anfang an, dann bist du ganz anders verbunden mit dem Lebensstrom. Ja? Und dann geht es darum, dass du das fühlst, was in dir passiert. Und dieses Gefühl oder Mitgefühl, das ist ein Teil der Weiblichkeit und das haben wir verloren. Und Selbstbestimmtheit bedeutet, dass du wieder mit dem Lebensstrom fühlst, dass du fühlst, aha, dein Baby ist reif. Du kommst jetzt in den Moment. Irgendwann kommt der Moment, da spürst du, jetzt will dein Baby raus. So. Und dieses Gefühl zu haben und die Kommunikation dann aufrechtzuerhalten, bedeutet selbstbestimmte Geburt. Du bist in Kommunikation mit deinem Baby und du weißt genau, wann dein Baby reif ist und wann es raus will. Weil du bestimmst doch nicht, wann dein Baby kommt oder irgendein Arzt oder irgendeine Hebamme. Nein, eins und allein der Lebensstrom weiß, wann er reif ist. Und dann bist du gefordert, als Frau mit deiner Weiblichkeit das zu fühlen. Und dann geht der Geburtsprozess los. Das Kind schüttet Oxytocin aus. Das fetale Oxytocin löst deine Oxytocinproduktion aus. Und dann kommst du in diesen Hormoncocktail, der dann gebildet wird. Und dieser Hormoncocktail ist die Magie der Geburt. Damit steht und fällt der ganze natürliche Geburtsprozess. Und das fällt bei mir unter den Begriff Selbstbestimmung. Weil nur du allein zusammen mit dem Baby, ihr zwei, ihr könnt sozusagen diese Selbstbestimmtheit bestimmen, wie die abläuft. Ne? Und dann kommst du in diesen Hormoncocktail und dann kommt der Begriff Privacy ins Spiel, den hat ja Michel Ondon geprägt, dass du abtauchst in deine Welt. Das ist wie Magie. Und da brauchst du einen Ort der Ruhe, einen Ort der Liebe, einen Mann, der dir 100% zur Seite steht. Bestenfalls, so wie jetzt dein Daniel, der sich in ein Seminar mit dir zusammengesetzt hat und aha, er hat verstanden, genau, weil die Männer müssen verstehen, was läuft denn da? Und wenn du einen Mann an deiner Seite hast, der diesen Vorgang kennt, den Vorgang von Privacy, dann kannst du deine Selbstbestimmtheit leben, weil du bist in diesem geschützten Raum. Und die Krönung ist natürlich, jetzt, wo du hast es ja gesagt, viele Frauen sind da noch gar nicht an dem Punkt, ja. Die sind nicht in der Lage, natürlich zu gebären, weil sie einfach die Angst entweder zu groß ist oder die physischen Einschränkungen, ja, wie zum Beispiel Diabetes oder Depressionen oder was auch immer manche Frauen haben, die müssen dann halt ins Spital. Ist auch besser, ich sage dann immer, geh ins Spital, lass dir da helfen. Und du hast es ja auch gesagt, auch in einem Spital kann man natürlich gebären, vorausgesetzt, die Leute, die dir helfen, sind eingetunt und wissen, wovon sie reden und wissen, was sie tun. Und die Krönung einer selbstbestimmten Geburt ist, wenn du alleine in der Natur bist. Ja, unter einem Baum, auf einer Wiese, wo auch immer. Und niemand ist da. Das ist das, was in der Natur passiert, was die Naturvölker machen. Sie gebären alleine, genau wie die Tiere. Die Tiere, die meisten Säugetiere, ziehen sich zurück an einen ruhigen Ort. Katzen verschwinden, die verstecken sich. Löwen, du siehst die, eine Geburt von einem Löwen zu sehen in einem Urwald oder in der Wüste oder wo auch immer, ist äußerst schwierig, weil sie sind einfach weg. Und wenn wir Menschen realisieren, dass wir Säugetiere sind, das ist, was Michel Jordan immer sagt, er propagierte der regelrecht, wir müssen zurück, dass wir verstehen, wir sind Säuger und wir müssen uns zurückziehen, um unsere Babys zu gebären. Das wäre die Krönung der Alleingeburt, ja, ohne Papa, ohne Hebamme, ohne Doula, einfach nur du mit deinem Baby. Ja? Und da geht's hin. Das ist diese Zukunftsmusik, klar, aber die Musik, die spielt, die hört man schon. Du kannst es nicht verhindern. So viele Frauen haben in den letzten 3 Jahren alleine geboren. Warum? Weil die Kraft dafür jetzt da ist und das Bewusstsein, ja. Und meine Arbeit besteht nur darin, die Frauen und die Männer daran zu erinnern, wie kostbar diese natürlichen Prozesse sind, die da ablaufen.
Absolut. Also apropos, mein Mann, der in einem Vortrag gesessen ist bei dir, er war natürlich sehr fasziniert von all dem, was du erzählt hast und deiner bisherigen Forschung, die sehr interessant und sehr nützlich ist für ein Paar allgemein, das sich auf die Schwangerschaft oder auf die Geburt vorbereitet. Aber wo er schockiert war, ist wie. Weil wir haben ja ganz viel Raum auch den Müttern gegeben, um ihre Geschichten zu erzählen. Und ich meine, der war zu Tränen gerührt. Der hat gesagt, also er wusste nicht, wie ungeschützt der Raum effektiv ist, wie gefährlich der Raum sein kann, wenn man nicht informiert ist. Und ich glaube, es geht hier nicht eben, und das ist ein großer Teil der Selbstbestimmung, ist, dass der Vater informiert ist, dass die Frau informiert ist. Also ich bin jetzt so informiert, dass ich mit gutem Gewissen, mit einer, ja, Hebamme, die dem System zugewandt ist, weil sie das muss, ja, sie sind ja immer mit einem halben Bein im Knast, arbeiten kann, weil ich weiß, ich kann mit ihr, ja, auch wenn das komisch klingt, verhandeln, in dem Sinne, dass ich mitreden kann, ja, dass ich nicht ganz so hilflos bin, und hilflos sind wir ja, wenn wir nicht wissen. Und Verantwortung abgeben tun wir ja auch nur, wenn wir nicht wissen. Und Vertrauen tun wir ja anderen und nicht uns selbst, wenn wir nicht wissen. Und ich glaube, das ist ein großer, wichtiger Teil. Also das kommt mir immer wieder hoch, wenn ich über das Thema spreche, wie wichtig es ist, diesen Löwenmann dabei zu haben, wenn man selbst nicht Löwe sein kann, ja. Und das, finde ich, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man es nicht schafft, alleine zu gebären und sich selbst nicht so vertraut. Es braucht ja sehr, sehr viel Urvertrauen, um das zu machen in sich selbst und in Gott und in eben diesen biologischen Bauplan, wird schon. Da muss ich sagen, bin ich jetzt auch in meiner Schwangerschaft an meine Grenzen gestoßen, weil mit diesem neuen Bewusstsein, ja, ich bin da ganz naiv rein. Ja, bist du auch, wenn du bei der Hebamme in der Vorsorge, Sorge, man tut sich vorher schon ganz viele Sorgen machen. Ja, war ich auch schon sehr verblüfft, weil ich dann irgendwie mal einen Bluttest habe ich gemacht und habe gesagt, gut, das reicht jetzt, ich möchte kein Blut mehr geben für gar nichts und ich will auch gar nichts wissen. Ich habe ein Recht auf Nichtwissen. Das gleiche gilt für Ultraschall. Ja, man macht ja das einfach immer aus Angst. Irgendjemand hat immer Angst, dass irgendetwas nicht, ja, gut sein kann. Und alles basiert eigentlich auf die Angst, die Verantwortung zu tragen und nachher irgendwie dafür bestraft zu werden. Ja, es ist nicht die Angst um das Baby wirklich. Es ist nicht die Angst um die Frau. Ich merke einfach, dass dass wir, ja, wenn wir schwanger werden oder bevor wir schwanger werden, uns mit diesen Ängsten konfrontieren dürfen. Ich habe ganz viele Videos geschaut, ich habe ganz viele Podcasts von Frauen gehört, die, keine Ahnung, Sterngucker zu Hause, Zwillinge zu Hause, wie sagt man, Nabelschnur um den Hals zu Hause und alles Mögliche. Ja, einfach irgendwie wunderbar überstanden haben. Und ich glaube, da geht es darum, dass wir die Augen öffnen, wie jetzt der Daniel bei dir, ja, über die Realität. Es ist ja nicht einfach nur Forschung im Sinne von Theorie, sondern die Realität ist, habe ich gelesen bei Nicola Schmidt, 96% der Kinder kommen tatsächlich gesund auf die Welt. Es ist nur der Westen, insbesondere Deutschland, wovon auch die Schweiz geprägt ist, oder umgekehrt, hält nur die halten eigentlich die Frau oder den Körper der Frau als eine Gefahr für das Ungeborene. Also es ist auch eine, nicht die Realität. Also ich habe jetzt eine indigene Hebamme dazu genommen, die eben auch im Urwald in Kolumbien gelernt hat, seit sie 4 ist, schaut sie ihrer Großmutter dabei zu und hat von der Besten gelernt. Und ich meine, die vollbringen Wunder. Ja, egal wie das Kind liegt und da und dort und ist alles gut und man verbindet sich, man spricht mit dem Kind, man spricht mit Gott, man holt Gott in den Raum. Es ist einfach die spirituelle Seite. Ich habe jetzt für meine Geburt wie beides reingeholt, weil ich mir gedacht habe, du, das Kind will das. Ja, und ich habe dem Kind aber auch gesagt, und hier kommt jetzt meine Quintessenz, ich habe mich so informiert, dass ich keinerlei Angst vor einer Alleingeburt hätte. Das heißt, jetzt werde ich quasi genötigt im Sinne von, wenn dein Kind nicht vor der 37. Woche oder nach der 42. Woche kommt, dann kann ich dich als Systemhebamme nicht mehr unterstützen. Dann sage ich, naja, dann bist du einfach nicht dabei. Also mein Kommentar war dann einfach, na dann rufe ich dich in dem Fall einfach nicht an, vorher oder nachher. Und wenn wir Glück haben, also ich habe auch mit meinem Kind gesprochen, ich habe gesagt, hör mal zu, kleiner Junge, das ist nämlich einer, der noch nie da war. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du diese Unterstützung brauchst, ja, die volle Unterstützung von allen Seiten und ein Dreierteam, dann kommst du ab dem 29. Und wenn du denkst, es wäre besser, wenn du mit Mama alleine bist, dann kommst du vorher. Wir sind bereit. Also jetzt geht es eigentlich, ich bin ganz, ganz bewusst, dass er bereit ist, obwohl das gar nicht der errechnete Termin ist. Ich spüre das. Und ich habe ihm gesagt, schau, es ist schön warm und kuschelig bei mir. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Ja? Aber ich möchte, dass du mit deiner Kompetenz selber entscheidest, welche Konstellation jetzt besser ist für dich. Ich habe die Konstellation geschaffen. Ich habe an mir gearbeitet. Ich bin offen für alles. Ich bin auch offen für Spital, wenn es sein muss. Ja, aber er soll das entscheiden. So, und dann geht es doch darum, in die Kommunikation zu gehen, damit ich ihn verstehe, damit ich ihn höre und fühle. Und das ist mit Ultraschall einfach nicht möglich. Ja, das heißt, ich muss meine Sicherheit selbst gewährleisten. Und beim letzten Termin hat dann meine Hebamme gesagt, jetzt müssen wir Herztöne messen. Dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Der strampelt, der rülpst, der furzt, der ist da. Ich habe das heute Morgen gespürt, dieses Herz ist da, I can feel it. Und dann hat sie gesagt, dann glaube ich dir das jetzt mal und dann war das Thema gegessen. Ja, und es geht darum, dass man diese Kompetenz diesem Kind eben auch gibt und die Möglichkeit, weil nochmal, vielleicht braucht er mehr als was ich denke, was ich brauche, ja? Und das ist meine Message an die Frauen da draußen ist eigentlich zu sagen, es geht nicht darum, entweder oder, sondern es geht darum zu wissen, we have a choice. Und wir haben das tatsächlich in der Schweiz zumindest ist Hausgeburt erlaubt, Alleingeburt ist erlaubt, Spitalgeburt ist erlaubt, freier Kaiserschnitt, geplanter Kaiserschnitt ist erlaubt. Das sehe ich eigentlich einzig und allein als kleines Problem, weil ich finde, der Kaiserschnitt ist ein Segen für Menschen, die sonst sterben. oder einfach die Möglichkeit nicht hast. Also in Afrika sterben so viele Frauen, weil sie die Möglichkeit vom Kaiserschnitt nicht haben. Im Sinne von, und hier kann man es einfach timen und auswählen. Und das finde ich nicht fair. Ja, ich sage es jetzt mal so. Und genau, also das ist so ein bisschen mein Standing, wo ich sage, hey, lass uns abwägen, was brauchen wir. Und ich würde mir wünschen, dass die Frauenärzte und die Hebammen und wer auch immer da irgendwie nach Protokoll arbeitet und nicht individuell auf die Frau eingehen kann, dass man aufhört, nach zumindest 3, 4 Minuten von den negativen Auswirkungen einer Geburt zu sprechen und sich auf die positiven Dinge, wie jetzt eben diesen biologischen Bauplan fokussiert. Was können wir tun für die Frauen, Frank Robert, die weder ins eine Extrem noch ins andere gehen? Was würdest du empfehlen, aufgrund deiner Forschung und auch deiner Erfahrung mit vielen, vielen Frauen, die dich zur Beratung zuziehen? Was würdest du empfehlen als goldene Mitte?
Also ich nehme mal das Stichwort Afrika. Ja, du hast es ja gerade angesprochen. Was ist denn der Grund, warum so viele afrikanische Frauen bei der Geburt sterben? Ja, ganz einfach. Man hat dieses ganze Kontinent Afrika in die Armut getrieben. Also man muss wissen, Afrika ist der reichste Kontinent auf diesem Planeten an Bodenschätzen und an allem, was dieser Planet überhaupt zur Verfügung stellt. Die westliche Welt würde nicht existieren in dem, was wir haben an Technologie ohne Afrika. Und das hat man einfach erreicht, indem man diese ganzen Menschen da dermaßen runtergefahren hat, wirklich vom Bewusstsein bis hin, dass sie nicht richtig ernährt wurden. Die sind ja in der Armut, die haben ja fast nichts, wenn du manche afrikanischen Länder anschaust, ja, die sind mit dem Überleben beschäftigt von morgens bis abends. Und die Frauen, die sind einfach mangelernährt. Und wenn du in einer Mangelernährung einen Lebensstrom reinholst, ja, was glaubst du, was da passiert? Und eine der wichtigsten Lösungen, das sage ich bewusst, ist Wasser trinken. Wenn du in Afrika den ganzen Tag damit beschäftigt bist, überhaupt an Wasser ranzukommen, ja, wie willst du denn dann eine Geburt gestalten? Der Michel Ondon hat mal gesagt, die Wehenschmerzen kommen durch Wassermangel. Und was machen wir denn in der westlichen Welt, wenn du in der Klinik gebärst? Da wird dir gesagt, ja, du darfst kein Wasser trinken unter der Geburt. Das ist doch völlig verrückt. Du brauchst gerade unter einer natürlichen Geburt brauchst du Wasser, du brauchst Flüssigkeit, weil je mehr Wasser du trinkst, desto geschmeidiger wird dein Körper, desto entspannter ist deine Muskulatur. Das weiß jeder Sportler. Wenn du Wassermangel hast, ja, wie willst du denn da Sport treiben? Was glaubst du denn, warum die Marathonläufer bei so einem Marathon bis zu 4 Liter Wasser trinken oder bei der Tour de France 5, 6, 7 Liter Wasser oder Flüssigkeit? Das hat damit zu tun, dass mit dem Wasser steht und fällt deine Geburt. Je mehr dein Wasserhaushalt in Ordnung ist, desto leichter würde die Geburt fallen. Das ist doch klar. Das macht doch Sinn. Und dieses Wissen muss dringend ins Bewusstsein der Frauen. Das ist ein praktischer Hinweis. Und das fängt schon in der Schwangerschaft an. Du musst dich gut mit Wasser versorgen. Du müsstest dich jetzt schon anfangen, wirklich, dass du regelmäßig deine 3 Liter gutes Wasser trinkst, ja? Und dann wirst du eine leichte Geburt haben. Wirst du gar nicht verhindern können. Weil, guck mal, die Kinder kommen aus dem Wasser. Die gehen praktisch rein in deinen Körper und die werden im Wasser geboren. Und wenn du dafür sorgst, dass du viel Wasser trinkst, ja, auch egal, ob du auf Klo musst oder nicht, es spielt ja keine Rolle. Dafür ist die Toilette da, dass du loslassen kannst, ja. Und dann warum kommen denn die meisten Kinder bei Michel Ondon in seinen Geburtshäusern auf der Toilette auf die Welt? Ja, weil es ist der beste Ort zum Loslassen. Na, und auf der Toilette hast du immer mit Wasser zu tun. Du bist praktisch im Wasser. Also, meine, muss man sich mal klar machen, ja. Das WC, das Bad ist der Ort, wo Wasser fließt, genau wie in der Küche. So, viele Kinder kommen in der Küche auf die Welt. Warum? Weil du hast direkten Zugang zum Wasser. Du badest praktisch in dem Wasser, ja. Wassergeburt, nächste Thema. Und so kannst du, wenn du das jetzt anschaust, deine Frage, ja, was brauchen denn Frauen? Du brauchst eine Menge, du brauchst eine gute Ernährung. Ja? Eine Freundin von mir hat sich super vorbereitet auf die Alleingeburt. Schon vor der Zeugung hat sie angefangen, ihre Ernährung umzustellen. Warum? Weil was brauchst du denn, um deine Hormone vernünftig zu, also dass die Natur braucht gute Nährstoffe, um den Hormoncocktail wieder anzukurbeln. Ja, und jetzt schau mal in Afrika, wenn du dich nicht richtig ernähren kannst, weil du keine Nahrungsmittel hast, ja, dann hast du einen Nährstoffmangel. Und Nährstoffmangel führt immer zu einem gestörten Hormonhaushalt. Und dann wunderst du dich unter der Geburt, wenn alle möglichen Probleme auftauchen. Und dann sterben halt die Frauen. Ja, das ist so, weil sie haben keine Möglichkeit. Und jetzt ist aber die Problematik da in Afrika, wir bleiben mal bei Afrika, ist, jetzt wird ganz Afrika überschüttet mit Kreissälen und Krankenhäusern. Warum? So fängt die Manipulation an. Du bringst eine Bevölkerung in den Nährstoffmangel, in den Wassermangel, und dann kommen sie und sagen: Ja, wir haben die Lösung. Wir bauen Kreissäle, wir bauen Krankenhäuser, dann seid ihr unter unserer Kontrolle. Und genau das passiert jetzt in Afrika. Die wollen an die Naturvölker ran. Das Gleiche passiert in Südamerika. Sie wollen die Kontrolle, und das passiert immer über die Krankenhäuser. Da fangen sie an zu manipulieren. Oder in Afrika, Ende der 70er Jahre, was hat man gemacht? Man hat den Frauen mit Stillen abgewöhnt. Und mit Nestlepulver, die Geschichte kennst du wahrscheinlich, da sind sie gekommen und haben Nestlepulver
Ganz
verkauft.
schlimm.
Das wäre besser als Stillen.
Ganz
Aber
schlimm.
heute noch, 2024, leidet ganz Afrika unter dieser Intervention. Das war ein massiver Impact von der Firma Nestle. Ich nenne das hier beim Namen, ja. Die haben da das ganze afrikanische Volk manipulieren wollen. Und zum Glück gibt es jetzt Impulse auch von afrikanischen Frauen. Das ist ja zum Glück gestoppt worden. Die mussten Jahrzehnte wieder die Frauen umtrainieren, dass sie wieder stillen lernen. Das ist völlig verrückt. Aber da fängt es an. Da wird manipuliert. Und wir müssen hier in der westlichen Welt wieder, auch ich spreche jetzt speziell über die Industrienation, wieder zurück in dieses ganze Bewusstsein. Und das ist richtig Arbeit. Wir brauchen die Frauen wieder, die mitziehen. Und jetzt will ich noch mal zu den Hebammen was sagen. Du hast es vorhin angesprochen. Die Hebammen müssen raus aus der Angst. Die Hebamme ist einer der wichtigsten Berufe auf diesem Planeten, neben dem Bauern. Ja?
Ja.
Der Bauer sorgt für die gute Ernährung. Die Hebamme sorgt dafür. Und das ist eben, die Hebamme hat die Aufgabe, mit dir mitzufühlen. Die Hebamme hat die Aufgabe, da zu sein, ohne da zu sein.
Genau, ich habe eigentlich zu meiner Hebamme gesagt, als ich sie engagiert habe, habe ich gesagt, ich will eine Alleingeburt mit dir.
Ja, genau. Das ist der Schlüssel. Und wenn du die Hebammen anschaust heute, am ersten sind sie durchdrungen von Angst, die meisten Hebammen. Und zweitens glauben sie immer noch, sie können genauso intervenieren und die Kontrolle über die Geburt haben. Warum? Weil sie ein verstecktes Heldentum in sich tragen. Sie meinen immer noch, sie sind diejenigen, die die Geburt machen. Nein, sind sie nicht. Eine Hebamme hat sich so zu verhalten wie eine Katze. Katzen sind die besten Geburtshelfer, genau wie Delfine. Und was macht eine Katze? Sie ist da und lenkt die Energie.
Yes.
So, und das ist die Aufgabe einer Hebamme.
Germanin.
Sie hat mit dir mitzuschwingen. Und wenn ein Baby da ist, dann zieht sie sich zurück und hilft dir maximal im Haushalt. Eine Hebamme hat die Aufgabe, letztendlich über deine Atmung rauszufinden, wo bist du gerade mit deinem Körper. Das ist das Wesen einer Hebamme. Die muss überhaupt nichts machen, verstehst du? Und wenn sie wirklich interveniert, dann ist ihre Aufgabe, dich da zu begleiten, dass du wieder zurückkommst in deinen Privacy-Zustand. Das ist die Magie von Michel Audran. Er hat gesagt, je mehr Hebammen meinen, sie müssten es besser wissen als die Mutter, und das machen leider viele Hebammen, weil sie indoktriniert sind durch den männlichen Intellekt. Und die Aufgabe einer Hebamme oder der Hebamme ist jetzt raus aus diesem männlichen Intellekt, rein in die weibliche Kraft. Und da sind viele Hebammen jetzt auf dem Weg. Und ich bin dankbar dafür. Ich bin dabei, ein Netzwerk zu bauen von Hebammen, die wirklich ihren Job machen, ja? Und wirklich verstanden haben und durchdringen, was es bedeutet, Hebamme zu sein.
Ja, und dazu möchte ich auch gleich sagen, es sind ja nicht nur die Hebammen, die jetzt kommen, die ihren Job machen. Ich habe übrigens ganz eine gute Freundin, die ist Ärztin, die arbeitet im Spital und ich meine, she's my absolute favorite. Auch die
Yes.
Menschen kommen jetzt und aber auch die Männer, die verstehen, was es bedeutet, eine richtige Frau zu haben und eben, ich sag's jetzt mal, ein richtiger Mann zu sein. Also ich glaube, es ist immer so dieses, auch dieses Misstrauen, das man gegenüber den Hebammen hat. Es ist das Gleiche mit den Feministinnen, die etwas falsch verstanden haben und gegen den Mann schießen und ja, ich muss mich ja absichern, sage ich, nein, du musst dir einen anständigen Mann suchen. Du musst nicht dich schützen oder eben misstrauen, sondern es geht darum jetzt, die richtigen, die hochschwingenden, egal in welchem Beruf, zu finden, auch Lehrerinnen oder Lehrer für die Kinder. Ich glaube, es gibt sie auch im System, sprich, wir können entweder, also wir können das System nicht verändern, aber das Bewusstsein verändert sich ja stets. Und ich glaube, dass man da auch ein gewisses Vertrauen haben kann, wie ich jetzt zum Beispiel bei der ersten Geburt nur Engel um mich hatte. Ja, der Max, mein Sohn, hat sich Engel um sich geschürt. Also der Arzt, der kam da rein und hat gesagt, der kam da, das war der erste schöne Tag auf dem See, der war mit seinen Kids auf dem See, und er kam dann so rein und hat die Hebammen angeschaut und gesagt, hey, alles okay bei euch, weil sonst würde ich wieder gehen. Ja? Und dann alle so, ja, alles super, du kannst wieder gehen. Und dann ist der Arzt gegangen und nie wieder gekommen und alles ist smooth gelaufen. Und von dem her auch Vertrauen, dass man an die richtigen Menschen kommt. Und da komme ich jetzt als Manifestations- oder Energiecoach. Es kommen immer die Menschen zu dir, die du ja selbst bist. Ja? Und ich glaube, wenn man da ohne Angst reingeht, dann findest du jemanden, der auch keine Angst hat.
Ja.
Oder?
Ja,
Also
klar.
ich glaube, dass wir hier daran arbeiten können. Ich komme nochmal auf die Schwangerschaftsvorbereitung, auf die Manifestation, dass wir manifestieren, was wir wollen, wie unsere Geburt herauskommen soll, was wir wollen, und dann erst auf die Suche gehen und die entsprechenden Menschen anziehen, weil es gibt sie. Sie werden jetzt auch alle neu ausgebildet. Ich habe auch deshalb meine indigene spirituelle Hebamme und meine Systemhebamme zusammengebracht, weil ich möchte, dass sie voneinander lernen.
Ja.
Ich möchte, dass meine Hebamme, die vielleicht noch mehr in dieser Angst ist, mehr Komfort oder mehr Vertrauen gewinnt in die Arbeit der spirituellen Hebamme und sich beide etwas abschneiden können. Und ich glaube, das ist auch die Quintessenz von unserem Gespräch, dass wir uns bewusst sind, wie viel Arbeit wir haben, auch das Thema Stillen. Du sagst es, sei gelernt. Viele Frauen wissen nicht, dass Stillen gelernt sein muss. Also gibt ja auch diese Studie mit diesem Gorilla, der ein Baby bekommen hat und nicht gewusst hat, wie stillen, und das Baby gestorben ist. Und dann haben sie so stillende Mütter in den Käfig gelassen. Und das nächste Baby hat überlebt, weil der Gorilla dann so, oh, so geht das. Ja, und das ist, dass wir das lernen dürfen. Brauchen wir auch die richtigen Lehrer. Und von dem her, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir es in unserem Unterbewusstsein dass wir einfach anders programmiert wurden, dass wir da raus müssen und dass wir da wirklich hinter die Bücher wortwörtlich müssen. Obwohl es ein Urvertrauen gibt und diesen biologischen Bauplan, ist ja der mentale Ort der, wo wir noch arbeiten dürfen. Also es kommt nicht von nichts. Oder? Also es kommt
Ja,
einfach so
also
von nichts.
das ist wunderbar, dass du das ansprichst. Ich meine, diese ganzen Tiere, die in der Gefangenschaft leben, und das ist, glaube ich, auch so bei dem Gorilla so gewesen, in der Natur, wenn du die Gorilla beobachten würdest in der Natur, da würde sowas niemals passieren.
Ja,
Das ist
genau.
eben genau das, dieser männlicher Intellekt ist halt Verstand gesteuert. Das ist ja nicht verkehrt. Wir sollen ja unseren Verstand nutzen, aber der muss vom Herzen geführt werden. Ich habe das ja im Seminar, das ist ja mein Schlüssel. Eines der Schlüsselthemen. Gesunder Menschenverstand bedeutet, dass dein Herz dein Gehirn führt. Und wir sind halt durch den Einfluss der letzten 2000 Jahre, dieser männliche Intellekt hat den Verstand über alles gestellt. Ja? Und
Ja.
da gibt es ja eine Meisterlehre, der Verstand ist der große Schlechter. Wenn der Verstand ein Eigenleben führt, abgetrennt vom Herzen, dann fangen die Probleme an. Wenn wir uns die Erde anschauen, der ganze Schlamassel, den wir haben, ich will das gar nicht alles aufzählen. Die Erde bewegt sich auf einem schmalen Grat der Zerstörung. Das ist die Frage, ich weiß, dass die Erde überleben wird, aber wir haben die wirklich an die Grenze der Belastbarkeit so zerstört, dass es richtig Arbeit ist, das wieder zu heilen. So, und wenn man das realisiert, dass der Verstand uns da reingebracht hat, dann müssen wir realisieren, dass wir mit dem Verstand alleine das nicht lösen können. Das heißt, wir müssen wieder ins Gefühl kommen. Wir müssen Mitgefühl entwickeln für Mutter Erde. Ich mache doch die ganze Arbeit nicht in erster Linie für die Menschheit. Na klar, aber die Menschheit ist ein Teil der Erde. Wir müssen alles, was wir tun, müssen wir zum Wohle der Erde tun jetzt. Weil dieser Planet ist unsere Basis. Ja? Der liefert ja alles, was wir hier haben, Alles, was an Bodenschätzen, an Nahrung kommt, alles von Mutter Erde. Und wenn wir diese Geburt wieder heilen wollen, dann müssen wir uns bewusst sein, wir müssen Mutter Erde damit heilen. Weil Mutter Erde braucht die natürliche Geburt. Wir müssen da wieder zurück. Und weibliches Zeitalter bedeutet, Bewusstsein für Mutter Erde zu entwickeln. Das ist der Schlüssel. Und der Verstand, der ja wichtig ist für das, was du jetzt gerade gesagt hast, wir müssen uns wieder daran erinnern, dazu brauchst du einen Verstand. Dazu musst du dich mal in ein Seminar setzen oder Vorträge, jetzt nicht nur von mir, es gibt ja viele andere gute Referenten, ja. Da muss man sich einfach mal reinsetzen und sagen, aha, so wie dein Daniel, der einfach sagt, okay, ich höre mir das mal an von Mann zu Mann. Ja, und was ist passiert? Er hat ein Bewusstsein dafür jetzt. Und das ist der Schlüssel. Dafür ist der Verstand da, aber bitte unter der Führung deines Herzens. Und das ist, was Mütter jetzt reingezogen werden. Sie werden in die Kraft des Herzens reingezogen und können ihren Verstand sinnvoll einsetzen. Und genauso müssen die Männer jetzt ran. Die müssen vom Verstand runter ins Gefühl. Weil was haben denn, der männliche Intellekt hat sich über den Verstand in die Frauen eingemischt. Und die Frauen haben es gar nicht gemerkt. Das ist ein schleichender Prozess gewesen, ja. Und heute stehst du da und denkst, sag mal, hey, was erzählt der da von biologischem Bauplan? Das habe ich ja noch nie gehört. Aber genau das, darum geht es, wieder ein Gefühl dafür zu entwickeln. Was passiert da in meinem Körper? Das ist ein Wunder. Ich meine, du hast jetzt 9 Monate Schwangerschaft fast hin. Jetzt erinnere dich mal, du hast ja wahrscheinlich jeden Tag bewusst irgendwie anders gelebt als vorher, als ohne Baby. Ja? Und dann warst du noch beim Seminar. Wir haben wunderbare Zeit zusammen gehabt. Und da entwickelst ja ein Bewusstsein und der Lebensstrom, der da reinwächst, der weiß genau, dass du dich ausgebildet hast, dass du dich hingesetzt hast und Bücher gelesen hast und dich beschäftigt hast mit dem Thema. Ja, was glaubst du denn, was da für ein Jubel ist im Himmel, wenn die Kinder wissen, da sind Eltern, die sich beschäftigen mit dem Thema Geburt? Ja, die freuen sich darauf, weil das ist das, was sie brauchen. Die brauchen Eltern mit einem hohen Bewusstsein. Und du hast dich hingesetzt mit Daniel. Ihr habt euch vorbereitet und jetzt pass auf, was die Frucht davon ist. Du wirst eine wunderbare Geburt haben. Fertig. Da ist sowas passiert.
Genau, das ist jetzt auch die Quintessenz, glaube ich, von meiner letzten Frage. Die goldene Mitte, die habe ich jetzt bei der dritten Geburt oder Schwangerschaft durchleben dürfen. Ich habe einmal einen Bluttest gemacht, um zu schauen, wie sind meine Nährstoffe. Dann habe ich meine Ernährung umgestellt und gesagt, ich muss nicht mehr messen, weil ich übernehme jetzt Verantwortung. Also ich verbringe bewusst Zeit mit Kochen und mit diesem Thema, was tut mir individuell gut. Ich möchte dazu sagen, jeder ist individuell, jeder Körper. Also da bringt dir kein Ernährungsberater was, sondern eben in die Intuition zu gehen, intuitiv zu essen, weil da entscheidet ja dein Kind mit, weil man weiß das ja immer, wenn man dann auf einmal Lust auf andere Dinge hat als sonst. Man ist einfach nicht mehr alleine. Ja, das ist da stelle ich mal dieses, ja, nehmt einfach einen Vitaminkomplex gegenüber, wo ich sage, damit ist es nicht getan. Das ist wieder Verantwortung abgeben. Man kann die Vitamine selbstverständlich nehmen, was aber nicht von einer bewussten Ernährung abhalten sollte. Du sagst, Wasser trinken. Also man fokussiert sich sonst in der Schwangerschaft viel zu fest auf Eisenmangel oder andere Dinge, anstatt eben dieses Einfache, genug Wasser zu trinken, gute Qualität Wasser zu trinken. Für mich heißt gute Qualität gewirbeltes Wasser, bewegtes Wasser, lebendiges Wasser. Weil ja Leben in dir wächst. Sich informieren, statt immer nur auf den Termin mit der Hebamme oder der Frauenärztin zu warten. Quasi die Hebamme und die Ärztin oder als Partnerin zu sehen in dieser Geschichte und nicht als Autorität. Ja? Die goldene Mitte. Was ganz wichtig ist, dass wir wissen, dass wir in einem Ausnahmezustand sind. Ich sage, wir sind in einem göttlichen Zustand, dass man sich da einfach auch gönnt, weniger zu arbeiten, wenn es irgendwie geht, den Mann, ja, den Mann tragen lassen, wenn es irgendwie geht, sich aufzuführen wie eine Prinzessin sozusagen, weil wir das dann einfach auch sind. Ja, wir haben es verdient, wir stemmen etwas. Du kannst sagen, ich stemme was für Gott. Du kannst sagen, ich stemme was für die Gesellschaft. Du stemmst was, ja. Und dass der wichtigste Punkt, dass man mit Bildung eben die eigenen Ängste bewältigt, dass man eine Verantwortung übernimmt und nicht nur einfach Angst hat und dann irgendwie eben aus Angst irgendwie diese Verantwortung abgibt, weil diese Seele dich ausgesucht hat, weil du als Frau die Richtige bist und diese Seele gewusst hat, you can do this, ja? Und ich glaube, für alle, die nicht schwanger werden, ja, sage ich jetzt mal aus rein, gibt natürlich immer auch biologische Gründe, Nährstoffmangel, Hormonchaos. Aber es gibt auch den inkarnativen Dings, Punkt, wo das Kind einfach sagt, ich bin hier, ich will zu dir, aber ich gebe dir einfach noch ein bisschen Zeit, damit du mich so tragen kannst und austragen kannst, wie ich es das brauche, um mein Leben hier auf der Erde zu erfüllen. Und ich finde, dass das Thema Inkarnation da eben auch sehr wichtig ist. Und deshalb, hey, ich werde alles verlinken unter diesem Podcast. Der Zauber der natürlichen Geburt. Dieses Buch enthält wirklich alle diese Themen: Inkarnation, Hormoncocktail, Privacy. Also Frank Robert hat das so schön und einfach und mit so viel Liebe und Herzblut zusammengefasst. Auch den Link zum Buch werde ich unten erwähnen. Holt euch dieses Buch, schwanger oder nicht schwanger, oder für eure Teenager-Tochter, die irgendwann mal schwanger ist. Man kann gar nicht früh genug anfangen, sich zu bilden. Mein indischer, vedischer Guru hat zu mir gesagt, ja, weißt du, in Indien, da ist die Frau, die gebärt, das ist eine Göttin. Also das wird auch nicht einfach so Sex haben und dann ist es passiert, sondern man bereitet sich wirklich vor. Selbst die Amerikaner haben diese ganzen Conventions, how to parent, how to this and how to that. Ich glaube, das ist ein westlicher Irrglaube, dass das alles einfach so kommt. Auch das Thema Stillen, ja. Lasst uns statt abends sinnlos auf Social Media, auf den Handys rumscrollen, Podcasts hören, Geburtserlebnisse hören, Geburtsvideos schauen. Schaut euch alle Seiten an. Es ist auch nicht die Idee, dass man alle Gefahren ausblendet und alles ist nur Schubidu. Geburt ist nicht ein Entspannungs-Hypnobirthing-Breathing-Akt, sondern Geburt ist auch ein archaischer, sagt man, oder ein animalischer Akt. Man geht in seine absolute Kraft und dafür muss man sich auch vorbereiten. Es ist alles Yin und Yang. Frank Robert, hast du da noch was hinzuzufügen, was wir jetzt diesen Frauen mitgeben können mit diesem Podcast, wenn sie planen, schwanger zu werden oder zu gebären?
Ja, du hast es gerade gesagt, das ist ein wunderbares Stichwort. Diese Geburt ist, das kann auch ein Kraftakt nötig sein dafür. Aber warum? Der Weg durch den Geburtskanal, und das sollte sich jede Frau wirklich in ihr Bewusstsein einbrennen, der Weg durch den Geburtskanal eines Kindes, eines Babys, manifestiert in deinem wunderbaren Körper die Mutterschaft. Deswegen hat der K.O. Schmidt gesagt, wenn die Frauen aufhören, mütterlich zu sein, stirbt die Menschheit. Wenn du deine Mutterschaft wirklich leben willst, dann geht das über diesen natürlichen Geburtsprozess, wenn dein Baby die Kompetenz leben darf. Und was ich den Frauen immer gerne mitgebe oder den Weibern, ja, ist, bereitet euch gut vor. Und gute Vorbereitung läuft auf allen Ebenen, ja. Und eine der wichtigsten Vorbereitungen ist, den Mann ins Boot holen. Der Mann hat die Aufgabe, oder der Vater die Aufgabe, die Frau zu schützen. Ja, das ist der wichtigste Aspekt des Mannes, ist die Qualität des Schutzes. Wir müssen als Männer diesen Schutzraum bereitstellen, dieses Nest bauen. Ja, guck dir, was macht denn die Natur? Der Löwe hütet den Ort, wo die Löwin gebärt. Das ist die ganze Natur, ist ein Beispiel für uns. Und genauso müssen wir Männer wieder lernen, die Frauen zu schützen vor diesem ganzen, vor unserem eigenen Intellekt letztendlich, vor dem männlichen Intellekt, weil das ist es, was es braucht. Es ist eine Bewusstseinsarbeit. Und je früher du anfängst, du hast es gerade gesagt, desto einfacher wird es, in diesen Prozess wieder einzutauchen. Ne? Das ist der Schlüssel. Ne? Weiterbildung. Und wo kommt denn Bildung her? Nimm noch mal das Wort Bildung. Bildung, die Visualisationskraft, ist die stärkste Kraft. Die stärkste Schöpferkraft ist Visualisieren, und Bildung kommt vom Bild. Da werden Bilder kreiert. Du kreierst deine Geburt. Du siehst innerlich, wie deine Geburt läuft. Das ist Bildung. Du manifestierst die inneren Bilder, und dann fängt das Gefühl an zu arbeiten. Bild und Gefühl ist direkt miteinander verbunden. Passiert alles im Gehirn. Der Neokortex ist der Verstand. Das limbische System ist das Gefühl. Und wenn die zwei zusammenarbeiten, dann findet Bildung statt.
What you see is what you get.
Yes, das ist es.
Das ist ein wundervoller Abschluss. Wir haben auch, du hast eine neue Website, da findet
Ja.
man dann auch alles. Kann man das Buch auch über deine Website bestellen, oder?
Direkt kannst du direkt über die Website bestellen, kommst direkt auf den Verlag und brauchst nicht den Umweg über den Verlag nehmen.
Perfekt, so werde ich jetzt alles verlinken, Frank-Robert. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Muße und was du für uns Frauen alles leistest. Wir geben nicht auf. Wir haben erst gerade angefangen und ich habe das Gefühl, dass es bewegt sich so viel, das kommt wunderbar. Also ich sehe es auch in meinem Umfeld und, ja, ich sehe eine gute Zeit auf uns kommen, trotz dem ganzen Chaos da draußen, oder? So können wir abschließen,
Genau, so
oder?
können wir abschließen und vielleicht schaffen wir es ja wieder in die Schweiz gemeinsam ein Seminar zu organisieren. Das wäre grandios, wenn wir das dieses Jahr wieder machen. Da würde ich mir sehr wünschen. Und dann hast du vielleicht schon dein Baby im Arm und sitzt dabei.
Ja, der Kleine, der kennt dich ja schon, der hat jetzt auch die ganze Zeit gestrampelt, während er dich gehört hat. Aber mein größter Wunsch ist es, mit dir tatsächlich ein Seminar für Männer zu veranstalten, einfach weil ich sehe, was das auch mit meinem Mann gemacht hat und was das dann wiederum mit für mich gemacht hat. Also da sind wir dir wahnsinnig dankbar. Und ja, to be continued, genau. Wir machen bald wieder Events. Ich gehe jetzt dann bald in meine Babypause, in meine wohlverdiente. Und dann danach geht es weiter und los. We're not giving up. Wunderbar.
Yes.
Dann
Und
wünsche
ich
ich dir.
wünsche dir eine wunderbare Geburt. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen da irgendwas mitkriegen, du wirst mir wahrscheinlich was
Natürlich.
schreiben und dann geht's los.
Natürlich hole ich dich gleich ins Feld, wenn es losgeht. Ich bin auch so dankbar, dass ich so tolle Guides um mich herum habe. Also da kann wirklich nichts schiefgehen.
Genau.
Also herzlichen Dank euch allen auch fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge und wünsche euch allen einen wunderbaren Tag.
Danke. Tschüss.
Tschüss.